Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Dieser Podcast ist was für alle Thriller-Fans. Es wird ja schon oft darüber gesprochen, was passieren würde, wenn nichts mehr geht bei uns. Plötzlich der Strom weg wäre, von hier an off-air. Gut, dann könnten wir uns nicht mehr hören, das wäre tragisch, aber auch sicherlich das kleinste Problem. Berlin hatte das im Februar, Stadtteil Köpenick, einen Blackout, für 30 Stunden kein Strom mehr. Jetzt bekommen wir mit, dass Deutschland in den letzten Tagen wohl nur knapp an einem großen Blackout vorbeigeschrammt ist. Warum? Was war da los und wie konnten wir nichts davon mitbekommen? Das klären wir heute. Außerdem reden wir über den Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern. Dort brennt seit Montag der Wald. Heute kam raus, dass es sich vermutlich um Brandstiftung dort handeln könnte, denn es wurden verschiedene Brandherde gefunden.
Ein Brandherd zeichnet sich immer dadurch aus, dass er meistens deutlich verbrannter ist als eben die Umgebung, weil es einfach der Ort ist, wo das Feuer angefangen hat und dementsprechend am längsten gebrannt hat.
Karl-Heinz Knorr, Vizechef des Deutschen Feuerwehrverbands, mit ihm werden wir auch darüber sprechen, wie gefährlich eigentlich der Rauch eines brennenden Waldes für uns Menschen ist. Und wir schauen auf den Personalthriller in Brüssel. Wie läuft da die Suche nach dem Spitzenpersonal ab? Das und mehr jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Heute Nachmittag, da kamen die ersten Meldungen über den Nachrichtenticker. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll neue EU-Kommissionschefin werden. Jetzt kam gerade die Info, dass sich die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten tatsächlich auf sie als Kandidatin geeinigt haben. Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion, schauen wir doch mal ganz aktuell drauf. Das ist richtig warm, diese Nachricht noch. Ist das eine Überraschung?
Ja. Das ist echt ein Knaller. Zum einen, weil es das erste Mal eine Frau auf diesem Posten wäre und dann auch noch das erste Mal jemand aus Deutschland nach mehr als 50 Jahren. Es waren auch ja ziemlich viele Namen im Gespräch, aber der von Ursula von der Leyen, der kam heute tatsächlich zum ersten Mal. Also ich hatte sie bis dahin nicht unbedingt als Politikerin in Sachen EU auf dem Schirm. Man muss aber auch sagen, als Verteidigungsministerin hat sie natürlich viel mit EU-Themen zu tun. Das fängt bei der EU-Verteidigungspolitik an, wo sie immer wieder in Projekte eingebunden war, auch Projekte vorgeschlagen hat und geht über eine Reihe von Einsätzen, an denen Deutschland beteiligt ist, weiter.
Wie sicher ist das denn jetzt alles?
Tja. Das ist die große Frage. Also ich würde sagen, hundertprozentig sicher ist es noch nicht. Alleine auch schon deswegen, weil das EU-Parlament noch über diese Kandidatur entscheiden muss. Also über diesen Vorschlag, den die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs jetzt gemacht haben. Ich habe gerade über alle Meldungen, die hereingepustet gekommen sind, gesehen, die Bundes-SPD, also die SPD in Deutschland, die lehnt die Nominierung von der Leyen ab. Ja, was die dann wirklich mitzureden haben, ist die große Frage, weil die Bundes-SPD sitzt nicht im EU-Parlament. Ich denke auch, dass sehr viele Gespräche auf EU-Ebene geführt wurden und die 28 Regierenden, die jetzt sich auf von der Leyen geeinigt haben, für die wäre es ein totaler Gesichtsverlust, wenn es jetzt wieder nicht klappt, die Suche nach einer neuen Person an der Spitze der EU-Kommission. Das geht ja schon eine ganze Weile so. Erst sollte es Manfred Weber von der CSU werden, dann war auch nochmal die Dänin Margrethe Vestergaard im Gespräch. Und zum Schluss sah es eigentlich so aus, als würde es der Sozialdemokrat Frans Timmermans aus den Niederlanden, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Da wurde also schon einiges an Personal verschlissen. Timmermans und Vestergaard, die sollen, das hat jetzt die Bundeskanzlerin gerade im Interview gesagt, übrigens Vizes von der Leyen werden, wenn sie denn Kommissionspräsidentin wird.
Naja, also ganz schön viel Wenn und Spekulation immer noch da drin. Wir werden es vermutlich erst morgen wissen. Es gibt ja noch ein paar andere Spitzenposten, die müssen ja auch noch weg.
So ist es, ja. Also ist, man hat sich auch auf eine neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank geeinigt. Das soll die jetzige IWF-Chefin Christine Lagarde werden, also auch wieder eine Frau. Auf den Posten hatte eigentlich der deutsche Bundesbankpräsident Jens Weidmann gehofft. Der geht jetzt offenbar leer aus. Der belgische Ministerpräsident Charles Michel, der soll EU-Ratspräsident werden. Und der spanische Außenminister Josep Borrell soll EU-Außenbeauftragter werden. Man kann also sagen, ja, die neue EU-Spitze ist weiblicher, also so weiblich wie noch nie, wenn sie denn so kommt, wie es jetzt geplant ist.
Doch mal eine schöne Tendenz. Wäre eine Premiere. Erstmals soll mit Ursula von der Leyen eine Frau den Vorsitz der EU-Kommission übernehmen. Ja, das ist natürlich Stand jetzt noch nicht in sicheren Tüchern, wie Franziska Zecher uns erklärt hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist jetzt nicht unbedingt Werbung, muss man sagen, für Geschlossenheit und Handlungsschnelligkeit, was da gerade in Brüssel passiert. Die Europawahl ist jetzt schon 5 Wochen her und man sucht immer noch Personal. Immerhin, neuester Vorschlag, Ursula von der Leyen jetzt als mögliche EU-Kommissionspräsidentin. Wir sind auf jeden Fall erstmal raus. Wir haben unsere Pflicht als Bürgerinnen und Bürger getan. Wir sind wählen gegangen und die beraten einfach sehr, sehr lange. Sprechen wir drüber mit der Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus. Sag mal, findest du das demokratisch, was da abläuft?
Also ich finde jedenfalls nicht, dass es undemokratisch ist. Also die Verhandlungen sind ja relativ öffentlich, gerade wenn man das auch mal mit nationalen Koalitionsverhandlungen vergleicht. Da läuft ja alles mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen ab. Und man muss ja immer noch bedenken, klar, jetzt wird hier innerhalb des Rats über die Postenvergabe verhandelt. Aber gerade wenn es um den Kommissionspräsidenten geht, dann hat ja das Europäische Parlament das letzte Wort. Und das ist natürlich direkt demokratisch legitimiert von den Bürgern, von der letzten Europawahl.
Wir haben aber vor ziemlich langer Zeit entschieden, wie dieses Parlament aussehen soll.
Ja klar, aber das machen wir ja auch auf nationaler Ebene. Also das dauert halt auch einfach manchmal, dass auf europäischer Ebene diese Verhandlungen, das sind einfach mal um ein Vielfaches komplexer als auf nationaler Ebene. Also da müssen ja nicht nur die Parteien quasi versorgt werden mit Posten, sondern da geht es auch darum, welches Land bekommt welche Posten, welche oder welche Region eher. Also da geht es ja auch immer darum, wird zum Beispiel Osteuropa genug mit einbezogen und solche Sachen. Also das ist schon nochmal um Längen komplexer als auf nationaler Ebene.
Da könnte man dann wirklich sagen, okay, das ist eine reine Form der Demokratie, weil man eben versucht, diese Gruppenzusammensetzung darauf zu achten, dass da eben Frauen genügend drin sind, dass da eben Staaten aus Osteuropa auch genügend mit dabei sind, auch wenn es jetzt erstmal kompliziert ist.
Ja, also es ist vor allem eine Form von Repräsentation, also vor allem von deskriptiver Repräsentation. Da wird eben erwartet, dass unterschiedliche Gruppen in Spitzenpositionen dann auch tatsächlich vertreten sind. In Deutschland haben wir zum Beispiel nach der letzten Wahl darüber diskutiert, dass der Frauenanteil im Parlament ja nochmal gesunken ist. Das ist eben schlecht für die Repräsentation. Und ähnlich geht es jetzt halt hier auch nochmal darum, dass man eben zum einen Vertreter aus bestimmten Regionen Europas mit einbezieht, aber eben auch, dass genügend Frauen zum Beispiel repräsentiert werden in diesen Spitzenposten, die dann zu vergeben sind.
Aber wie schätzt du das ein, dass man eben Spitzenkandidaten sucht oder dass man an diesem Spitzenkandidatenprinzip festhält? Stärkt es einen demokratischen Prozess oder versagt es eher?
Also ich finde das prinzipiell sehr gut. So kann natürlich eine stärkere Bindung zwischen der Wahl zum Europaparlament und der Kommission hergestellt werden. Also dann kann eben auch die Kommission ein bisschen demokratischer legitimiert werden. Und bei relativ klaren Mehrheitsverhältnissen wie nach der letzten Wahl, da funktioniert das ja auch relativ gut. Juncker wurde ja dann auch im Endeffekt gewählt, weil er die Mehrheit des Parlaments hinter sich hatte. Jetzt sind die Mehrheiten aber nicht mehr so klar und da kommt das Prinzip schon irgendwie so ein bisschen an seine Grenzen, weil es eben unfassbar schwierig ist, eine ordentliche Mehrheit innerhalb dieser ganzen Institution zu finden.
Gibt es denn irgendwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt im Vergleich mit anderen demokratischen Verhandlungen eben nicht so demokratisch?
Nee, also ich finde halt, man muss ein bisschen andere Maßstäbe anlegen an die Europäische Union, weil ja beispielsweise, es geht ja auch zum Beispiel um den Präsidenten des Europäischen Rates. Da ist auch festgelegt, da muss das Parlament nicht zustimmen. Das heißt, da ist es auch absolut in Ordnung, dass sich die Mitglieder des Europäischen Rates jetzt eben auf den neuen Präsidenten einigen. Also von daher wirft sicherlich kein gutes Bild auf die Europäische Union im Moment, weil das alles sehr zerstritten aussieht. Aber im Endeffekt wird dieses Paket, auf das sie sich jetzt einigen, nicht einfach so abgenickt werden, sondern man verhandelt ja jetzt im Moment so lange, weil man eben eine möglichst breite Mehrheit an Unterstützern finden möchte. Und dann muss eben auch gerade jetzt noch der Präsident oder die Präsidentin der Kommission ja noch vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Also da sind immer doppelte Mehrheiten gefragt. Und von daher ist das eigentlich nur gut für den demokratischen Prozess.
Also kann man sagen, das, was am Ende dabei rauskommt, das hat schon Hand und Fuß, das ordentlich.
Auf jeden Fall. Aber was jetzt gerade passiert, ist natürlich nicht sonderlich gut für das Bild der Europäischen Union.
Politikwissenschaftlerin Svenja Kraus beruhigt uns also alle bei dem ganzen Gezerre. Vielleicht hat der ein oder andere schon Lagerkoller, was die EU-Besetzung da in Brüssel angeht. Sie sagt, das ist zumindest nicht undemokratisch. Das ist jetzt auch nicht die beste Werbung. Aber am Ende wird es vermutlich ein gutes Ergebnis geben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Lübtheen, Mecklenburg-Vorpommern, da brennt immer noch der Wald auf 6 Quadratkilometern der Fläche eines ehemaligen Truppenübungsplatzes. In den Nachrichten war heute zu hören:
Beim Waldbrand in Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern sind nun Bergepanzer der Bundeswehr im Einsatz. Sie sollen zugewucherte Schneisen und Waldwege auf dem stillgelegten Truppenübungsplatz verbreitern und wieder befahrbar machen.
So versucht man vor Ort weiterzukommen. 180 Kilometer weiter von Lübtheen liegt Berlin. Und in Berlin konnte man am Montag wohl den Rauch dieses Waldbrands riechen. Das bestätigt zumindest ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Den Rauch müssen natürlich die Feuerwehrleute vor Ort ganz intensiv, ja nicht einatmen, aber mit ihm klarkommen. Seit einer Woche sind hunderte Feuerwehrleute dort im Einsatz. Wir haben uns gefragt, wie gefährlich ist der Rauch für Sie, für uns? Das heißt ja auch immer, wir sollen die Fenster zumachen, wenn es brennt. Darüber habe ich heute mit Karl-Heinz Knorr, dem Vizechef des Deutschen Feuerwehrverbands, gesprochen. Ich wollte wissen, wie gefährlich ist der Rauch eines brennenden Waldes?
Das hängt immer erstmal von seiner Konzentration ab. Je weiter man weg ist, umso verdünnter sind die Schadstoffe und dementsprechend ungefährlicher. Aber für Menschen, die auch in größerer Entfernung zum Beispiel lungenkrank sind, können natürlich auch geringere Belastungen mit Rauch und Reizstoffen schon ernste Probleme erzeugen. Für einen gesunden Menschen stellen sie dann in einer gewissen Entfernung eher eine Belästigung als eine Gefahr dar.
Wie schützen sich denn die Leute, die im Einsatz sind, unmittelbar vor Ort?
Mit Filtermasken. Das ist ein Schutz dort, wo ich wirklich in den Rauch muss. Ein Filter, der vor allem die Partikel, den Ruß, die kleinsten Stoffe aus diesem Rauch herausfiltert.
Wie gut sind denn die Leute vor Ort auf diesen speziellen Brand jetzt vorbereitet?
Nun, es gibt in Deutschland ein dichtes Netz von Feuerwehren, so auch eben dort in Mecklenburg-Vorpommern. Und die können zusammenarbeiten, die üben zusammen und die stellen sich jetzt eben, wie man ja gesehen hat, mit rund 2.500 Einsatzkräften verstärkt, auch durch Kräfte aus anderen Ländern, durch Kräfte der Bundeswehr, durch Kräfte der Polizei dieser Bedrohung.
Wie kann es denn sein, dass wir dann zum Beispiel aus Berlin die Nachricht bekommen, dass es aufgrund von diesem Rauch massive Geruchsbelästigungen gibt?
Weil der Rauch in die Höhen steigt und dort in den Höhen eben Winde auch mal in anderen Richtungen wehen als am Boden. Und dort in bestimmten Luftschichten sozusagen eingeschlossen wird und dann transportiert wird. Und wenn dieser Wind Richtung Berlin geht, der Rauch dort wieder absinkt, dann haben wir das gleiche Phänomen, wie wir es bei dem Brand in Meppen hatten, dass in Meppen dort das Moor gebrannt hat und sowohl in Bremen als auch in Hamburg äußerst starke Wahrnehmung von Rauchgeruch in der Luft war.
Mittlerweile wird Brandstiftung vermutet. Ein Indiz sind wohl mehrere Brandherde, die gefunden wurden. Woran erkennt man denn eigentlich einen Brandherd?
Ein Brandherd zeichnet sich immer dadurch aus, dass er meistens deutlich verbrannter ist als eben die Umgebung, weil es einfach der Ort ist, wo das Feuer angefangen hat und dementsprechend am längsten gebrannt hat. Und man kann, wenn es ein Punkt ist, wenn es also punktuell tatsächlich an einer Stelle ausgebrochen ist, dann ja auch sehen, dass es von dort kegelförmig mit dem Wind in die Breite gelaufen ist. Naja, und an der Spitze des Kegels ist dann die Brandausbruchstelle.
Man sieht aber da kein Indiz mehr, was es ursprünglich gewesen ist. Also ob es jetzt, keine Ahnung, Grillanzünder war oder irgendwie eine Flasche mit...
Das kann durchaus auch anders sein. Also Sie können da durchaus auch Spuren finden. Da empfehle ich Ihnen mal, den Kontakt zu den Brandermittlern der Kriminalpolizei aufzunehmen. Und da lassen sich häufig Brandbeschleuniger auch noch in geringen Konzentrationen nachweisen nachher in der Asche. Mhm. Ja, und so dieses Thema Grillanzünder beziehungsweise auch Grills, auch das habe ich selber schon gesehen, wo man dann noch an der Brandausbruchstelle unter den ganzen verbrannten Gegenständen noch so Aluminiumreste von einem offensichtlichen Einmalgrill gefunden hat.
Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Knorr? Was glauben Sie, wann wird dieser Brand endgültig bekämpft sein?
Das wird ganz stark davon abhängen, was die Winde in den nächsten Tagen machen, also sprich das Wetter. Und hier insbesondere die Winde, wenn die sich weiter auffrischen, wenn die ihre Richtung wechseln, dann ist das das Ungünstigste, was passieren kann. Und da wird es die Einsatzkräfte noch viele, viele Tage beschäftigen. Sollte dort jetzt ergiebiger Regen einsetzen, kann es deutlich schneller vorbei sein.
Karl-Heinz Knorr, Vizechef des Deutschen Feuerwehrverbands über den Waldbrand in Lübtheen, Mecklenburg-Vorpommern. Es verhärten sich die Indizien, dass es sich um Brandstiftung eben handelt. Das hat heute der zuständige Landrat da oben auch noch mal gesagt. Also da ist man in Sache Ursache schon ein bisschen weitergekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die sehen doch alle gleich aus.
Ja, ehrlich gesagt, das ist oft ein rassistisch gebrauchter Satz von weißen Männern oder Menschen über zum Beispiel asiatisch aussehende Menschen. Das Gleiche gibt es aber auch andersrum, zum Beispiel Asiatinnen, weiße Schauspielerinnen können die wiederum nicht auseinanderhalten. Das kann man, oder können, ist jetzt mal dahingestellt, aber es fällt ihnen schwieriger. Das kann man zumindest in einem YouTube-Video ganz gut sehen. Und die Wissenschaft nennt diese Schwierigkeit, Menschen einer anderen Ethnie unterscheiden zu können, Other Race Effect oder Cross Race Effect. Gibt es gerade eine neue Studie dazu, die sagt, das Ganze hat mit unserer Wahrnehmung zu tun. Verena von Kaiser aus unserer Redaktion hat sich es genauer angeschaut. Sag nochmal, was dahinter steckt.
Also dieser Effekt, ne, dieser Other-Race-Effekt, der ist schon sehr lange bekannt und er hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir automatisch immer auf die Merkmale achten, in denen sich Individuen unserer eigenen ethnischen Gruppe unterscheiden. Also bei Weißen ist das zum Beispiel die Haarfarbe, die sich oft unterscheidet. Mhm. Deswegen achten weiße Menschen auf die Haarfarbe bei anderen Leuten. Bei schwarzen Menschen ist es dagegen oft die Tönung der Hautfarbe, die unterschiedlichen Nuancen von dunklerer Hautfarbe, an der sie einander unterscheiden können. Und deswegen achten sie mehr darauf und vielleicht nicht so sehr auf die Haarfarbe. Diese Merkmalsunterschiede sind nämlich wirklich bei unterschiedlichen Ethnien verschieden stark ausgeprägt. Und wenn du jetzt als weiße Person bei einer schwarzen oder bei einer asiatisch stämmigen Person auf die Merkmale von weißen Menschen guckst und nicht auf die, in denen sich sozusagen die Ethnien unterscheiden, dann erscheinen die eben einfach alle gleich.
Das ist aber eigentlich schon ein ganz schön egomaner Move oder man könnte sagen rassistisch, wenn ich nur darauf achte, wie diese Person sich von mir unterscheidet.
Ja, es ist auf jeden Fall das, was viele Studien gezeigt haben. Also wir ordnen Menschen einfach unbewusst ein. Gehören die zu unserer eigenen Gruppe oder zu einer anderen Gruppe? Und wenn wir sie in die Fremdgruppe einsortieren, so nennt das die Psychologie, dann packen wir die Person schnell eher in so eine kategorische Schublade und gucken nicht so sehr auf die Unterschiede. Und dann passiert hier in Deutschland mit einer weißen Mehrheitsgesellschaft gern mal sowas, was die Bloggerin und Autorin Mintu Tran, die ja auch für uns hier arbeitet in der Redaktion, immer wieder erlebt.
Ich wurde auch immer mal wieder mit anderen Asiatinnen in meinem Bekanntenkreis verwechselt, zum Beispiel mit einer guten Freundin, Vanessa, mit der ich auch zusammen studiert habe und wo uns selbst Leute, die wir kennen, also die wir auch mehrere Male unabhängig voneinander getroffen haben, die haben uns sogar verwechselt auf Veranstaltungen, wo wir dann auch einfach meistens dann die Leute ein bisschen vom Kopf stoßen und sagen, nee, du meinst die andere Asiatin?
Das ist natürlich schon peinlich.
Ja, das ist wirklich peinlich. Und spannend finde ich, dass in der Situation die Reaktion derjenigen, denen das passiert ist, oft so klingt.
Meistens ist es tatsächlich so, dass die Leute sehr, sehr geschockt reagieren und sagen, oh mein Gott, das habe ich überhaupt nicht so gemeint, das tut mir total leid. Also ich habe schon das Gefühl, dass denen bewusst ist, dass es scheiße ist. Die entschuldigen sich dann auch meistens sehr, sehr vehement und versprechen uns, das nie wieder zu tun. Aber es passiert schon immer mal wieder.
Also das, was sie beschreibt, ne, dieses, oh, das wollte ich überhaupt nicht und es tut mir leid, das passt eigentlich ganz gut dazu, dass Studien auch zeigen, dass diese Unfähigkeit, ne, die Gesichter oder die Menschen anderer Ethnien zu unterscheiden, generell erstmal nicht unbedingt was mit rassistischer Einstellung zu tun hat, sondern unterbewusst abläuft. Trotzdem muss man sagen, kann dieser Other-Race-Effekt für Menschen, die anders aussehen als die Mehrheitsgesellschaft, durchaus zu Problemen führen.
In welchen Fällen denn zum Beispiel?
Also ich habe darüber mit Tahir Della gesprochen von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland und er hat selbst das schon erlebt, dass er in falsche Polizistenkontrollen gerät.
Also ich persönlich zum Beispiel bin schon mal angesprochen worden auf dem Bahnhof von der Polizei und dann meinte der eine Polizist eben zu mir, Sie sind doch schon mal durchgelaufen hier durch den Bahnhof und ich war es einfach de facto nicht, sondern kam gerade aus dem Zug und es war klar, dass er mich einfach wechselt offensichtlich und ich habe die Person nicht gesehen, wie die aussah, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie mir so ähnlich sah, dass man sagen kann, ja, das ist der gleiche oder so. Und das kommt, glaube ich, relativ häufig vor, weil eben der Blick halt sehr verengt ist.
Und das ist tatsächlich auch bekannt und belegt. Also in den USA zum Beispiel ist es ein großes Problem, dass schwarze Menschen von weißen Zeugen öfter zu Unrecht als Täter identifiziert werden. Einfach weil die nicht individuell auseinanderhalten können, wer da sozusagen in der Identifikationsreihe steht.
Gibt es denn was man dagegen tun kann, damit das nicht passiert?
Also Tahir Della, der wünscht sich in diesem Punkt mehr Aufmerksamkeit und mehr Bewusstsein.
Also nicht davon ausgehen, dass schwarze Menschen alle gleich aussehen. Ich glaube, diesen Blick kann man schärfen und trainieren. Und man darf halt nicht davon ausgehen, dass ihm das nicht passieren kann und da einfach ein bisschen achtsamer ist. Also ein bisschen mehr Empathie an den Tag legen und dann wirklich genauer hingucken, wenn ich eine schwarze Person vor mir habe.
Und das hilft auch tatsächlich, auch das zeigen Studien, wenn man sich bewusst macht, dass es diesen Other-Race-Effekt gibt, dann verbessert sich tatsächlich die eigene Fähigkeit, Menschen einer anderen Ethnie besser zu unterscheiden. Und was auch hilft, also mit vielen verschiedenen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe in Kontakt zu sein. Auch das trainiert die Unterscheidungsfähigkeit nachgewiesenermaßen.
Ich will nur mal kurz klarstellen, Verena, dass dieser Other-Race-Effekt in keinster Art und Weise natürlich eine Entschuldigung ist, eine wissenschaftliche Entschuldigung, warum man es nicht hinbringt, Leute auseinanderzuhalten. Man muss sich halt einfach mal konzentrieren und wenn man es ernst meint mit den Menschen, dann klappt es auch einfach. Ja? Und man muss es auch einfach mal ernst nehmen. Entschuldigung. Word. Das musste gesagt werden an dieser Stelle. Verena von Keitz, danke für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stromausfälle gibt es bei uns in Deutschland ab und zu ja mal, wenn bei Bauarbeiten das falsche Kabel angebohrt wird oder natürlich auch nach Unwettern irgendwelche Stromleitungen beschädigt sind. Aber so großflächige Stromausfälle, wo die ganze Bevölkerung oder die halbe kein Licht mehr hat, das hat es lange nicht gegeben. Heute gab es aber Berichte, dass wir in den letzten Wochen möglicherweise knapp an so einem großen Blackout vorbeigeschrammt sind. Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich es genauer angeschaut für uns. Was ist denn da passiert?
Ja, was ist passiert? Also an 3 Tagen im Juni gab es im deutschen Stromnetz eine massive Unterdeckung. Das heißt, es fehlte Strom und zwar in ganz beträchtlichen Mengen. Es fehlte so viel Strom, dass die Betreiber alles, was es in Europa an Regelenergie noch gab, ja, zugekauft haben.
Was genau ist Regelenergie?
Also Regelenergie, das ist der Strom, der vorgehalten werden muss, damit das Stromnetz immer ausgeglichen ist. Und wenn dieses Verhältnis nicht ausgeglichen ist, dann kann es im schlimmsten Fall zu Stromausfall kommen.
Also da wurde ganz viel zugekauft. Wie nah war man an einem richtigen Blackout dran?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also nach Darstellung der Sprecherin einer der Netzbetreiber, Ulrike Heuchens von Tennet, waren wir von so einem Blackout noch sehr weit entfernt.
Was wir gesehen haben, war eine außergewöhnliche Situation, weil es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch gab. Es gab mehr Verbrauch als Erzeugung und das musste ausgeglichen werden. Es war eine sehr außergewöhnliche Situation, aber wir waren weit entfernt von einer ernsthaften Gefährdung.
Also sie sagt, keine Gefahr eines flächendeckenden Stromausfalls, aber allein schon, dass es plötzlich solche Schwankungen im Netz gibt, ist ungewöhnlich. Mhm.
Warum dann jetzt, wenn es keinen großen Ausfall gegeben hat, diese Aufregung?
Also zum einen möchte man ja schon gerne wissen, was ist da passiert und warum entstehen plötzlich Lücken, auf die man nicht vorbereitet war und was könnte dann im schlimmsten Fall passieren, denn ein großflächiger Blackout, der hätte natürlich schon erhebliche Konsequenzen. Das haben wir ja vor kurzem erst in Argentinien gesehen, als dort rund, ja ich glaube es waren 15 Stunden der Strom ausgefallen ist, da stand das ganze Land still. Und es kommt noch eine andere Sache dazu. Diese Engpässe am Strommarkt bei uns jetzt, die haben dazu geführt, dass alle Stromversorger am letzten Wochenende doppelt so viel Regelenergie vorhalten mussten. Und das wiederum, das hat den Preis extrem nach oben getrieben.
Wie teuer war das?
Das war extrem viel teurer. Also eine Megawattstunde hat letzten Samstag an der Strombörse zeitweise mehr als 37.000 Euro gekostet. Zum Vergleich, an normalen Tagen bezahlt man da ungefähr knapp 10 Euro für eine Megawattstunde. Aha. Also nochmal 37.000 Euro zu 10 Euro.
Und was kommt dann am Ende bei uns an? Also wie teuer war es für uns Stromkunden?
Naja, also am Ende muss man sagen, müssen wir als Verbrauchende natürlich solche Preisschwankungen bezahlen. So ein einzelner Tag schlägt aber noch nicht wirklich auf die Stromrechnung von jedem und jeder Einzelnen von uns durch. Mhm. Aber öfter sollte das eigentlich nicht passieren.
Weil es so fatal ist, wenn es passiert, ist es ja gut, wenn man es vermeiden kann. Weiß man denn schon, was überhaupt der Grund war für diesen plötzlich zu wenigen Strom?
Nee, den genauen Grund kennt man noch nicht. Und laut den Betreibern und der Bundesnetzagentur wird es auch noch ein paar Wochen dauern, bis die Ursache abschließend feststeht. Einfach weil so viele Daten dafür ausgewertet werden müssen. Aber es gibt natürlich jetzt schon die eine oder andere Vermutung. Und eine dieser Vermutungen lautet, dass Fehlspekulationen von Händlern schuld daran sein könnten, dass die Händler der Regelenergie irgendwann bemerkt haben, oh, es scheint demnächst zu wenig Strom da zu sein. In dem Fall hätten sie eigentlich Strom nachkaufen müssen, aber dass sie das womöglich nicht gemacht haben, weil das zum einen sehr teuer ist, zum anderen, weil natürlich, wenn dann der Strom knapp ist, sie mehr daran verdienen, wenn sie ihn dann wieder teurer verkaufen können. Aber wie gesagt, das sind bisher nur reine Vermutungen, die kursieren und die genauen Gründe, die werden noch untersucht und die werden wir erst in den nächsten Wochen erfahren.
In Deutschland herrschte im Juni an mehreren Tagen akute Stromnot. Dadurch, dass wir nichts mitbekommen haben, kann man auch sagen, ist man vielleicht ganz okay aufgestellt für den Moment, wenn es passiert. Die Hintergründe zu einem möglichen Blackout, die kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Franziska Zecher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man sich mit jemandem trifft, na, dann überlegt man ja mal kurz, wie begrüße ich eigentlich die Person? Wie gebe ich da die Hand? Umarme ich vielleicht? Aber was, wenn der Besuch sich vorher nicht anmeldet? Und von weit, weit her kommt? Vielleicht von einer fremden Galaxie? Was macht man dann? Sagt man dann Hallihallo? Könnte man machen. Wie könnten wir Kontakt aufnehmen zu Außerirdischen? Mit dieser Frage beschäftigen sich gerade britische Wissenschaftler. Unser Reporter Stefan Beuting glaubt jetzt zwar nicht direkt an Aliens, hasst es aber, überrascht und überrumpelt zu werden. Also hat er sich selbst auf den Weg gemacht, um die Frage zu klären, wie das geht. Das freundliche Hallo mit dem Außerirdischen.
Hallo.
Hi.
So eine Begrüßung, was ganz alltäglich ist. Das merken wir gar nicht mehr.
Hallo.
Hallo.
Das klappt, oder?
Ja.
Hallo,
hallo. Hallo.
Dabei setze ich damit extrem viel voraus. Ich sage ja überhaupt nur Hallo, wenn jemand da ist. Ich entscheide mich für das Hallo, wenn ich denke, dass er mich hören kann, meine Sprache versteht. Und ich mache die Klappe nur dann auf, wenn ich davon ausgehen kann, nicht gleich direkt Ärger zu bekommen.
Hallo klappte ja jetzt eigentlich ganz gut zwischen uns, ne?
Ja.
Was wäre, wenn ich ein Alien wäre?
There is absolutely no procedure enshrined in international law on how to respond to a signal from an alien civilization.
Das sagt Martin Dominik, Astronomieprofessor an der St. Andrews University Scotland. Und deswegen eben das Projekt. Deswegen darüber nachdenken, wie wir uns bemerkbar machen und wie wir reagieren, wenn sich jemand anders bemerkbar macht. Wie wir dann gleich mal ins Gespräch kommen und einen guten Eindruck hinterlassen. Das Schöne daran: Die Summer Science Exhibition öffnet das Ganze mit einem Fragebogen. Jeder darf mit überlegen. Natürlich auch erstmal, ob überhaupt aktiv gesendet werden sollte.
Ich finde die Idee an sich nicht schlecht.
Nicht schlecht, das dachten auch damals diejenigen in der NASA, die bei der Voyager-Mission dabei waren. Start am 5. September 1977. An Bord der Voyager die Golden Record, eine Datenplatte für Aliens. Darauf Musik von Mozart, Geräusche wie Wind und Donner, Bilder von einem Baum mit Narzissen in Winterthur und mit diesem Satz von der Germanistin Renate Born.
Herzliche Grüße an alle.
Die Message der Scheibe: Hier ist es schön, kommt gerne vorbei, wir sind alle Brüder und natürlich Schwestern. Aber was ist mit Krieg, Hunger und dem Geräusch, das Wale machen, den militärisches Sonar die Blutgefäße zerstört hat? Und wenn wir schon mal bei den grausamen Geschichten sind.
Suppose there's an alien species that in terms of psychological sophistication relates to us the way we relate to cows, chickens and pigs. Would they be allowed to treat us the way we think we're permitted to treat cows, pigs, chickens, etc.?
Angenommen, da draußen warten ein paar Typen nur darauf, dass einer im All einen Piep macht, um dann, zack, als erster zuzuschlagen und uns zu Steaks zu verarbeiten. Völlig abwegig? Ja, nur für die, die nicht die atemberaubende Trilogie des chinesischen Science-Fiction-Autors Liu Cixin kennen. In seinem Werk Die drei Sonnen nehmen die Menschen Kontakt auf und wünschen sich hinterher, sie hätten es lieber nicht getan. Andererseits, wer sagt eigentlich, dass es nicht längst zu spät ist?
Im Jahr 2014 bin ich 100% überzeugt, wir sind mal von Außerirdischen besucht worden.
Fest steht, ich habe Erich, Experte für alles Außerirdische von Däniken, vor 5 Jahren mal besucht. Erich von Däniken hat zwar keinen direkten Beweis für seine These, aber sein Glaube ist fest.
Die sogenannten Götter verhielten sich ganz ähnlich, wie sich heute Ethnologen benehmen würden. Sie haben ein paar Stämme studiert, ein paar Sprachen gelernt und beim Abschied haben sie gesagt, wir kommen dann wieder. Und dieses Wiederkunftsversprechen, das gab es schon bei allen Kulturen.
Erich von Däniken sagt, die Aliens waren längst da. Andere sagen, es ist unwahrscheinlich, dass da keiner ist. Also ist es wahrscheinlich, dass mal einer vorbeikommt. Dafür müssen Sie und Erich von Däniken sich als Phantasten bezeichnen lassen, als Spinner. Manche hoffen, dass uns Außerirdische vor der Klimakatastrophe retten und uns aus dem Plastikstrudel ziehen. Auch merkwürdig. Und wieder andere haben Schiss, dass wir naiv freundlich ins All rufen und dann irgendwelche Aliens kommen und uns zum Frühstück verputzen. Auch die Summer Science Exhibition wird auf all das keine Antworten finden. Aber vielleicht ist die Fragestellung an sich schon eine gute Sache.
Wenn etwas da wäre, was über den Menschen steht, über der Erde, das eint, das bringt uns zusammen und sagt, das haben wir etwas Gemeinsames. Ist es ein Gegner oder eine Hoffnung, das ist egal. Wir haben ein gemeinsames Ziel.
Es geht um den Perspektivwechsel, der da stattfindet. Wenn ich denke, gleich muss ich mit Aliens connecten. Es geht dann nämlich um die Frage, wer wir sind und wie wir sein wollen. Das hin und wieder mal zu tun.
Das wird uns gar nicht schaden.
Und ihr scheint neugierig zu sein. Ihr würdet ein Treffen nicht ausschlagen, wenn ich das so richtig sehe, was ihr bei Facebook bei uns geschrieben habt. Wir haben eine kleine Abstimmung gemacht, ob ihr es gerne wissen wollen würdet, wenn es einen Kontakt mit Aliens gibt oder wenn es bisher irgendwelche Aufzeichnungen dazu gibt. 85% von euch sagen ja, ich bin neugierig und 15% sagen nein, muss nicht sein. Gebt uns eure Meinung bei Facebook.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.